Deutschlandfunk. Hintergrund.
Made in China. Die deutsche Solarindustrie unter Druck. Von Ann-Kathrin Büsker und Steffen Wurzel.
Der Ausbau von Solarenergie in Deutschland boomt.
Es geht voran mit der Energiewende,
freut sich der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck im April dieses Jahres. 88 Gigawatt installierte Solarleistung. Das war das Ziel von Habecks Ministerium für das Gesamtjahr 2024. Erreicht hat Deutschland es schon im Mai, 7 Monate vor Ablauf der Frist. Immer mehr Balkone, Dächer und Freiflächen in Deutschland werden mit Solarmodulen bestückt. Das stimmt auch den Bundesverband Solarwirtschaft, kurz BSW, zufrieden. In dem Lobbyverein organisieren sich deutsche Solarbetriebe aus Produktion, Vertrieb und Handwerk. Carsten Körnig ist Hauptgeschäftsführer.
Ja, das ist besonders erfreulich, dass sich unsere Technik inzwischen größter Beliebtheit erfreut, wirklich vom Mieter, der sich ein kleines Balkonkraftwerk eben anschafft, bis hin zu professionellen Projektierern, die große Solarparks errichten.
Doch während Vertrieb und Handwerk vom Boom profitieren, bleibt die Produktion in Deutschland auf der Strecke. Ein Betrieb nach dem anderen schließt. Prominentestes Beispiel im April der Schweizer Hersteller Meyer Burger, der seine Solarmodulproduktion in Sachsen geschlossen hat.
Ja, Deutschland installiert ja Solarmodule wie ein Weltmeister, aber es ist doch eigentlich ein Jammer, dass bei der Produktion von Solarmodulen und ihren Vorprodukten eben wir eigentlich nur in der Regionalliga spielen. Und ja, man muss sich fragen, woran liegt denn das?
Nicht an mangelnden Fähigkeiten. Mit dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme sitzt in Freiburg eines der weltweit führenden Forschungs- und Entwicklungszentren der Technologie. Doch die deutsche Produktion schafft es nicht, mit ausländischen Herstellern zu konkurrieren, insbesondere den chinesischen, unterstreicht Carsten Körnig.
Solarfabriken in Deutschland sind um den Faktor 10 in der Regel kleiner. Und damit können eben solche Solarfabriken in China sehr viel günstiger Solarzellen und Solarmodule erzeugen.
Und so lebt der deutsche Solarboom vor allem vom Import. 87% der importierten Solarmodule kamen 2022 aus China, so das Statistische Bundesamt. Vorläufige Zahlen für 2023, die der Deutschlandfunk auswerten konnte, zeigen eine weitere prozentuale Steigerung. Sowohl an Menge als auch an Warenwert wächst der Anteil von Solarmodulen aus China weiter.
Und ich glaube, das hat man doch während der Corona-Pandemie und auch jetzt durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine gemerkt, dass eine solche Abhängigkeit von einer Region durchaus riskant und ungesund sein kann auf Dauer.
Argumentiert der Lobbyist der deutschen Solarindustrie, Carsten Körnig. Die Bundesregierung hatte eigentlich Schutzmaßnahmen für diese auf den Weg bringen wollen. Im Gespräch war ein sogenannter Resilienzbonus. Die Idee, wenn für Solaranlagen Module aus deutscher oder europäischer Produktion verwendet werden, sollten die Produzenten für den erzeugten Strom einige Cent vom Staat als Bonus dazu bekommen. Eine solche Subventionierung hatte die FDP jedoch abgelehnt, wie Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner Ende März in der ARD erläuterte.
Das ist keine Hightech-Technologie. Das ist etwas, was man auf dem Weltmarkt bekommen kann.
Die Gegner von Subventionen für die Solarindustrie argumentieren so. Die Bundesregierung müsse sehr genau auswählen, welche Wirtschaftszweige sie unterstützt und welche nicht. Die Haushaltsmittel seien schließlich knapp. Sie gehen davon aus, dass in Deutschland langfristig nur die Fertigung von hochtechnologisierten Produkten gehalten werden kann, die in anderen Ländern nicht als Massenware produziert werden. Solarmodule aber laufen in China massenhaft vom Band, auch wenn die Produktionsbedingungen häufig zweifelhaft sind.
Ein Industriegebiet nördlich der Stadt Shichezi im chinesischen Landesteil Xinjiang. Ein lokales Großunternehmen verarbeitet hier sogenanntes Polysilizium, also den Grundstoff, aus dem Solarzellen hergestellt werden. Das Unternehmen sieht sich, wie viele andere Firmen in der Region, mit Vorwürfen konfrontiert, in systematische Zwangsarbeit verstrickt zu sein. Journalisten werden nicht ins Werk gelassen. Nach einigen Minuten Warten kommt ein Manager nach draußen, bittet in einen Besprechungsraum neben dem Pförtnerhäuschen und erklärt höflich, dass er sich zum Thema Lieferketten und Zwangsarbeit nicht äußern darf. Sämtliche Firmen, die im muslimisch geprägten chinesischen Landesteil Xinjiang für die Photovoltaikindustrie Rohstoffe verarbeiten oder Solarzellen herstellen, weisen die Vorwürfe der Zwangsarbeit vehement zurück, ebenso wie Chinas Staats- und Parteiführung. Das Problem ist, unabhängig überprüfen lassen darf und kann man die Solarlieferketten in China nicht.
Es gibt eigentlich nur eine Lösung. Finger weg von Solarpanelen aus China.
Der Anthropologe und Xinjiang-Experte Adrian Zenz arbeitet für die Victims of Communism Memorial Foundation in Washington, eine Stiftung, die sich mit Verbrechen kommunistischer Diktaturen beschäftigt. Er sagt, wer in einem deutschen Baumarkt ein Billig-Solarkraftwerk kaufe, profitiere unter Umständen von Zwangsarbeit in China.
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, denn ungefähr 35% des weltweit hergestellten Polysiliziums wird in Xinjiang hergestellt. Und alle großen Firmen in Xinjiang, alle großen chinesischen Firmen, haben eine Verbindung zum Arbeitstransfer, also zur Zwangsarbeit, entweder direkt in ihren Betrieben oder direkt über ihre Zulieferer.
Der Forscher Adrian Zenz war in den vergangenen Jahren maßgeblich beteiligt an den Xinjiang-Recherchen internationaler Medien. Die Berichte haben das riesige Ausmaß der staatlichen Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren in dem nordwestchinesischen Landesteil weltweit bekannt gemacht.
Die Hauptziele sind politisch, denn diese konzentrierte uigurische Landbevölkerung, die wird von der Regierung als Gefahr für die nationale Sicherheit dargestellt. Weil diese Uiguren zusammen in organisch gewachsenen Gemeinschaften zusammenleben. Dort gibt es ja auch Moscheen, religiöse Praktiken. Dort leben sie schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Durch den Arbeitstransfer kann man diese Familien auseinanderreißen.
Wenn in China von Arbeitstransfer die Rede ist, dann bedeutet das nichts anderes als, Uiguren und Vertreterinnen und Vertreter anderer turkstämmiger Minderheiten werden von der Staats- und Parteiführung in Peking gezwungen, fernab ihrer Heimatorte in Xinjiang zu arbeiten, teilweise auch in anderen Landesteilen der Volksrepublik. Auch in der boomenden Solarzellenindustrie. Das konnten nichtstaatliche Organisationen mehrfach nachweisen.
Das heißt, man kann sie viel besser kontrollieren. Man steckt sie getrennt in Fabriken, in Regionen, wo die han-chinesische Bevölkerung die Mehrheit ist. Das nennt sich auf Amtssprache Bevölkerungsoptimierung, die Optimierung der ethnischen Bevölkerungsstruktur. Das heißt, dass die Menschen jetzt in Fabriken arbeiten, wo sie überwacht werden, wo sie dann abends Chinesisch lernen und politische Ideologie lernen. Und wo sie besser zu kontrollieren sind.
In den USA ist das Bewusstsein für das Problem der Zwangsarbeit in Solarlieferketten größer als in Europa. Während die EU erst in diesem Jahr eine entsprechende Regelung beschlossen hat, gilt in den USA schon seit rund 2,5 Jahren ein Gesetz zur Verhinderung uigurischer Zwangsarbeit. Dieses Gesetz schreibt vor, dass Lieferketten von Produkten, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden, frei sein müssen von Zwangsarbeit. Ausdrücklich im Blick haben die Behörden dabei Importe aus China. Der amerikanische Zoll lässt Produkte, bei denen die Lieferketten unklar sind, teilweise nicht mehr ins Land. Das Problem ist, internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können und dürfen in Xinjiang de facto schon seit vielen Jahren keine unabhängigen Sorgfaltspflichtprüfungen, sogenannte Audits, mehr durchführen. Sie können also realistischerweise gar nicht herausfinden, ob und in welchem Ausmaß Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit vorkommen. Die stellvertretende Staatssekretärin im US-Arbeitsministerium Thea Lee sagte Ende April bei einer Anhörung zum Thema im amerikanischen Kongress in Washington:
Since you cannot do due diligence in Xinjiang,
da man in Xinjiang keine Sorgfaltspflichtprüfungen durchführen kann, kann man dort grundsätzlich nicht verantwortungsvoll arbeiten. Und entsprechend wäre mein Rat an Unternehmen, das anzuerkennen. Es ist unmöglich, in Xinjiang Sorgfaltspflichten zu prüfen. Denn die chinesische Regierung hat solche Prüfungen im Wesentlichen verboten.
Soll heißen, Unternehmen, die dennoch Solarmodule aus China importieren, nehmen die Menschenrechtsverletzungen billigend in Kauf. Denn etwa 80% der weltweiten Solarzellenproduktion hängen, was die Lieferketten angeht, direkt oder indirekt mit China zusammen. Und Solarmodule werden in China massenhaft produziert. Das sorgt für zunehmende Überkapazitäten. China stellt also viel mehr Solarzellen her, als weltweit zu kostendeckenden Preisen verkauft werden können. Die französische Ökonomin Camille Boulenois befasst sich bei der internationalen Beratungsfirma Rhodium Group mit der chinesischen Wirtschaft. Sie ist Co-Autorin einer Ende März erschienenen Studie zu Chinas Überkapazitäten.
In China ist das etwas Strukturelles, verursacht durch hohe Subventionen und zu viel Geld, das in die Branchen geflossen ist. Das hat für Überinvestitionen gesorgt. In den vergangenen Jahren ist es noch schlimmer geworden, denn Chinas Wirtschaft leidet unter einer strukturellen Wirtschaftsflaute. Deswegen ließ die Regierung eine Menge Geld fließen in die Produktion von Gütern, vor allem in Hightech-Branchen und insbesondere in die Solarindustrie.
Staatliche Subventionen für die Solarindustrie in der Volksrepublik haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass Photovoltaikanlagen made in China in Europa erheblich billiger geworden sind. Die staatlichen chinesischen Subventionen in dieser Branche entlasten also finanziell deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie belasten aber europäische Hersteller, die mit diesen künstlich verursachten Billigpreisen nicht mithalten können. Jens Eskelund ist Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Im Gespräch mit der ARD beschreibt er eine Art Déjà-vu.
Vor 10 Jahren haben wir das schon einmal erlebt. Deutschland hatte eine blühende Solarindustrie. Und dann wurde in China das politische Ziel ausgerufen, auch eine Solarindustrie aufzubauen. Die Produktionskapazitäten wurden in China massiv ausgebaut, bei geringer Nachfrage. Die Preise sackten ab. Die europäischen Firmen machten Verluste, viele gingen pleite. Europas Solarindustrie wurde komplett ausradiert.
Wann immer sich zurzeit europäische und amerikanische Politikerinnen und Politiker mit Vertretern Chinas treffen, die Überkapazitäten der Volksrepublik gehören zu den Top-Themen. Der Sprecher der kommunistischen Staatsführung in Peking, Lin Jian, reagierte darauf Ende April in Peking so.
Man will Chinas Hightech-Entwicklung behindern. Und man will China das legitime Recht auf wirtschaftliche Entwicklung vorenthalten. Es gibt keine chinesischen Überkapazitäten, sondern eine US-amerikanische Überkapazität der Angst, die aus mangelndem Vertrauen und Verleumdungen gegen China resultiert.
Die Studie von Camille Boulenois von der Rhodium Group kommt zu dem Schluss, Chinas Führung nehme Überkapazitäten mindestens billigend in Kauf und damit gehe sie zunehmend auf direkten Handelskonfrontationskurs mit dem Rest der Welt.
Deutschland profitiert im Moment noch von dieser Situation, weil günstige Solarpaneele aus China die Energiewende hier vorantreiben. Durch weiter vereinfachte Regeln, etwa für Balkonkraftwerke, kleine Anlagen auf dem Dach oder eben dem Balkon, sollen noch mehr Menschen an der Energiewende partizipieren können, also den Strom nutzen, den sie selbst auf ihrem Balkon produzieren. Das Berliner Unternehmen Enpal bietet Solarmodule zum Mieten an, für diejenigen, denen die Investitionskosten eines Kaufs zu hoch sind. Enpal kommuniziert seine Zusammenarbeit mit chinesischen Herstellern sehr offensiv und behauptet, Einfluss auf die Überprüfung der Lieferketten zu haben. Zwangsarbeit gebe es deshalb bei seinen Produkten nicht, sagt Henning Rath, Chief Supply Chain Officer für Enpal mit Arbeitsort Shenzhen. Genau dafür habe man eigene Leute vor Ort im Einsatz, die Lieferketten prüften.
Das heißt, wir können heute ein Solarmodul bis hin zu Polysilizium-Mine nachverfolgen. Und so stellen wir sicher, dass wir klar definieren, für welche Produkte welche Rohmaterialien und Komponenten verwendet werden dürfen, sodass wir Zwangsarbeit hier kategorisch ausschließen.
Rath gesteht jedoch auch ein, dass das Konzept Grenzen hat. Wenn etwa verschiedene Rohstoffe zusammengekippt würden, sei eine Nachverfolgung kaum mehr möglich. Dass Zwangsarbeit in der Produktion von Technologien für erneuerbare Energien eine Rolle spielt, ist auch der deutschen Bundesregierung bewusst. Michael Kellner, grüner parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, ist wegen seines vollen Terminkalenders nur telefonisch erreichbar. Er verweist auf die europäischen Regelungen zur Bekämpfung von Zwangsarbeit, wobei er auch eingesteht, dass diese noch Luft nach oben haben. Er sieht Deutschland in dieser Frage aber insgesamt in einem Dilemma.
Es muss an den EU-Außengrenzen kontrolliert werden, dass wir Zwangsarbeit nicht reinlassen. Wir stehen da ja vor schwierigen Entscheidungen. Erstens die Energiewende, wir wollen sie mit Macht vorantreiben, das ist richtig und wichtig. Wir sehen ja auch, dass wir da vorankommen, das dürfen wir nicht abwürgen, weil wir ja auch sehen, welche Auswirkungen die Klimakrise hat. Und andererseits darf das natürlich nicht zu Lasten von sozialen Standards gehen.
Theoretisch sollten sowohl das deutsche wie auch das europäische Lieferkettengesetz den Import von Produkten aus Zwangsarbeit unterbinden. Praktisch sei aber etwa die europäische Regelung ein weitgehend zahnloser Tiger, sagt Henning Rath von Solarvertreiber Enpal. Zwar verpflichtet sie Unternehmen, bestimmte Sorgfaltspflichten in puncto Menschenrechte zu erfüllen, es sei aber nicht klar definiert, wie diese Pflichten ausgeführt werden müssen. Und dann bleibt auch noch die ungelöste Frage, wie Deutschland mit Chinas Überkapazitäten und der daraus resultierenden marktdominierenden Stellung umgehen kann und soll. Die günstigen Module kaufen auch die Menschen in ihrem Wahlkreis Backnang, Schwäbisch Gmünd gerne. Darauf weist die CDU-Bundestagsabgeordnete Inge Grässle hin.
Die Leute mögen es, die billigen Produkte einzukaufen, aber sie machen sich das nicht klar, warum das so billig ist und welche Gefahren für uns damit verbunden sind.
Als eine der wenigen deutschen Stimmen macht sich die Abgeordnete, die zuvor viele Jahre im Europaparlament saß, für die Einführung von Zöllen auf Produkte aus China stark. Auch auf Solarmodule, selbst wenn das die deutsche Energiewende ausbremsen würde.
Ich würde sagen, ja, trotzdem machen. Es ist höchste Zeit, dieser Geschichte etwas näher zu treten, weil ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, unsere eigene Industrie nicht völlig von allem abzuschneiden, was wir für die künftige Versorgung mit PV-Anlagen brauchen. Deswegen, glaube ich, muss man sich dieser Sache einfach auch sehr positiv nähern.
Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP lehnt die Einführung von Zöllen auf Produkte aus China bislang ab. Die heimische Industrie aber zu erhalten, die Fähigkeit im Zweifelsfall kurzfristig reagieren zu können, ist dennoch erklärtes Ziel der Regierung. Bundeswirtschaftsminister Habeck auf einer Pressekonferenz im April.
Meine persönliche Haltung ist, dass wir bei der Solarindustrie einiges an Kapazität haben sollten. Und zwar deshalb, falls mal irgendwas passiert, also falls die großen Mengen aus China nicht kommen, dass wir dann in der Lage sind, selber hoch zu skalieren.
Das sieht auch die Europäische Union so und hat Anfang des Jahres den sogenannten Net Zero Industry Act verabschiedet, der dazu dienen soll, fossilfreie Transformationstechnologien in Europa zu fördern, also zu subventionieren. Explizit steht dabei auch die Solarindustrie auf der Liste der förderrelevanten Schlüsseltechnologien. Das Wirtschaftsministerium will diese europäische Rahmengesetzgebung schnell in nationales Recht umsetzen. Die Diskussion über den Resilienzbonus, den die FDP ablehnte, wird dann in eine neue Runde gehen.
Also das wird Resilienzbonus 2 in der Diskussion werden, aber dann im Rahmen, den Brüssel uns vorgibt.
So Robert Habeck. Eine Form der Subventionierung der Solarindustrie wird also kommen, wenn auch anders als ursprünglich diskutiert. Eine Option, es könnte für ganze Projekte bestimmte Quotenvorgaben mit Bauteilen aus Europa geben, erklärt Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner.
Es ist ja so, wenn wir zum Beispiel große Ausschreibungen machen für große Freiflächen, Photovoltaikparks oder große Anlagen auf großen Gebäuden, dass man dann beispielsweise ein Segment dafür ausschreibt für Produkte aus europäischer Produktion.
Bis zu 30% eines Ausschreibungsvolumens könnten dann verpflichtend mit europäischen Bauteilen bestückt werden müssen. Für den Bundesverband der Solarwirtschaft ein denkbarer Weg, sagt Carsten Körnig.
Aber das wäre wichtig und müsste schnell kommen, weil der Wettbewerbsvorsprung wird nicht kleiner, sondern eher größer.
Die Zahl der Produktionsstätten in Deutschland geht derweil zurück. Nach Meyer-Burger schließt auch der Hersteller Solarwatt zum August seine Produktion in Dresden. Während der Bedarf an Solarmodulen weiter wächst. Von jetzt 88 Gigawatt soll die installierte Leistung bis 2030 auf 215 Gigawatt steigen. Noch 5,5 Jahre Zeit also, um den Ausbau mehr als deutlich zu verdoppeln.
Das war der Hintergrund. Made in China, die deutsche Solarindustrie unter Druck. Von Ann-Kathrin Büsker und Steffen Wurzel. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.